One of the greatest blockchain, Web3, and AI events will take place in the famous Signal Iduna Park, Germany's largest soccer stadium.
Haben wir in so einem riesen Event-Location.
This conference aims to create a bridge between traditional and Web3 businesses. Several well-known speakers from companies.
Adobe ist mit dabei, Google war letztes Jahr mit dabei. Also ihr habt wirklich sehr, sehr große, namhafte Brands und auch Speaker schon mit an Bord.
Fokussieren uns nicht nur auf Web3 Native, sondern haben auch viele traditionelle Unternehmen.
A Multitrack Startup Award. Executive Matchmaking Sessions. And a Hackathon. Get your VIP tickets now.
Hallo und herzlich willkommen beim Crypto Education Podcast von Crypto Nerds. Wir erklären dir einfach und verständlich alle Themen rund um das Web 3.0, sodass du einen sicheren und nachhaltigen Einstieg in die Kryptowelt hast. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge mit deinem Host Erik Heinemann.
Werbung. Kurzer Break, bevor es gleich in den Podcast zurückgeht und eine wichtige Info. Diese Folge des Crypto Nerds Podcast wird dir präsentiert von Cointracking, dem führenden Krypto-Portfolio-Tracker und Steuerrechner. Mit Cointracking hast du alles im Blick. Verfolge dein Portfolio in Echtzeit, importiere Daten automatisch von über 300 Börsen und Wallets und erstelle deinen Steuerbericht für dein Land. Egal ob Coins, Token, NFTs oder DeFi. Cointracking deckt alles für dich ab. Mit über 1,8 Millionen aktiven Nutzern und über 25.000 Steuerberatern, die die Software nutzen, ist Cointracking der absolute Marktführer im Bereich Kryptosteuern. Teste Cointracking jetzt kostenlos und spare dir den Kryptosteuerstress. Starte mit bis zu 100 Trades kostenlos oder sichere dir über unseren Link 10% Rabatt auf alle Abos lebenslang. Den Link hierzu findest du wie immer in unseren Shownotes. Werbung Ende.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Krypto-Nerds, zu einer neuen Folge unseres Experts-Podcasts. Ich freue mich total, dass ihr mit dabei seid. Und heute habe ich für diejenigen, die uns schon ein bisschen länger hören, einen Gast mit dabei, den ihr kennen solltet und oder den ihr vielleicht schon mal vor Ort in Dortmund getroffen habt. Hallo Sascha von der Conference.
Hi Erik, schön wieder hier zu sein.
Ja, du, Sascha, du warst, habe ich eben gerade schon mal gesagt, letztes Jahr schon mal bei uns. Da haben wir drüber gesprochen, was ihr macht und wer ihr seid. Aber ich glaube, für diejenigen, die neu dabei sind, mach gerne nochmal ein kurzes Update. Wer bist du, was machst du und was ist euer Projekt, was ihr hier vorantreibt?
Yes, so mein Name ist Sascha. Ich bin Managing Partner der Solv GmbH. Wir sitzen in Dortmund, kommen eigentlich aus dem ganzen Bereich Management Consulting raus. Haben vor etlichen Jahren gestartet im Blockchain-Bereich und war hier im Prinzip gesessen zwischen Enterprises auf der einen Seite und Blockchain-Unternehmen auf der anderen Seite und haben eben traditionelle Unternehmen auf die Chain gebracht. Also viel Handholding, viel Use-Case-Exploration, viel erklären und auch zeigen, so wo sind die Chancen und wo sind die Risiken und wo können Leute im Prinzip Technologie adaptieren für bestehendes Business-Modell. Daraus heraus hatten wir dann die Idee zu sagen, okay, eigentlich brauchen wir ein Event, was so diesen Brückenschlag schafft zwischen traditioneller Wirtschaft auf der einen Seite und Emerging Tech, in diesem Fall AI, Web3, Blockchain auf der anderen Seite. Es gibt zwar viele Web3-Events weltweit, aber oft sehr schwer einzusteigen für jemanden, der aus der traditionellen Welt kommt. Wow. Weil die oft ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber sehr Web3-Bubble-lastig sind, also die Themen sind oft zu tief oder das Ecosystem als solches dreht sich ein bisschen im Kreis. Und unser Ansatz ist hier ein anderer, also wir versuchen wirklich reale Use Cases aufzuzeigen, Chancen, Risiken etc. und fokussieren uns nicht nur auf Web3-Native, sondern haben auch viele traditionelle Unternehmen an Bord, die eben erklären, okay, wie gehen Sie mit der Technologie um, wie setzen Sie um, was ist Ihr Use Case, was ist ihr Stack in Web3 und Krypto. Und ja, das Prinzip funktioniert ganz gut.
Ja, also das heißt, ihr wollt Web2 mit Web3 in Verbindung bringen, um den Leuten da draußen zu zeigen, wo gibt's eigentlich Chancen und Möglichkeiten. Und das habt ihr letztes Jahr zum allerersten Mal gemacht. Ich war auch vor Ort, durfte mir das angucken, war auch als Moderator und als Moderator dabei und hat eine Menge Spaß gemacht. Aber so aus deiner Sicht, wie lief so die erste Conference? Also das für diejenigen, die es noch nie gesehen haben. Das ist im Signal Iduna Park, also im Stadion von Dortmund. Das ist natürlich riesig und ist natürlich auch ein wahnsinniger Schritt zu sagen, okay, gleich die erste Conference machen wir in so ein riesen Event-Location. Ja? Wie habt ihr das für euch gerecapt? Wie war so die erste Conference? Wie schaut ihr so drauf und was ist vielleicht auch für dieses Jahr so geplant?
Sag mal, klar, Eventgeschäft ist natürlich immer herausfordernd, gerade wenn du irgendwie mit einer neuen Brand an den Start gehst, bis sich Leute kennen, bis sie sagen, okay, das macht Sinn für mich, etc., etc. Und ganz sicher gab es da einige Learnings auch daraus. Das Gute ist, wir hatten ja, ich weiß nicht, für alle, die schon länger im deutschsprachigen Space unterwegs sind, im Bereich Blockchain, wir hatten ja Anfang letzten Jahres dann auch die Blockchains aus Hamburg aufgekauft, aus der Insolvenzmasse heraus, aber es war natürlich auch fast immer möglich, die Besucher da zu konvertieren auf unser Event. Also von daher haben wir im Prinzip neue Brand, neues Event, sind gestartet und dann war es natürlich extrem viel Outreach, Brand Awareness etc. etc. Hat aber alles ganz gut geklappt. Auch das Speaker-Lineup letztes Jahr hat sich auf jeden Fall sehen lassen können. Dieses Jahr ist auch wieder super. Und ich sag mal so, klar hast du Learnings. Also gerade so hinsichtlich Essen, Verpflegung etc. Wird dieses Jahr deutlich anders sein. Das Bühnensetting ist dieses Jahr ein bisschen anders, um die Akustik nochmal ein kleines Stück zu verbessern. Aber im Großen und Ganzen waren wir doch sehr zufrieden.
Ja, wenn man so, um das jetzt mal für diejenigen, die vielleicht noch nicht so tief in dem Segment unterwegs sind, welche großen Events gibt's denn eigentlich noch in Deutschland, um das mal so ein bisschen zu sortieren aus deiner Sicht? Was siehst du da so?
Jetzt im Bereich Blockchain Web 3?
Genau.
Hast du natürlich ein paar kleinere Events. Klar, du hast die Berlin Blockchain Week, die sich aber ja insgesamt, also das ist ja eher ein dezentrales Event oder eine Ansammlung von Side-Events über den Zeitraum von 4 Wochen. Ist aber meiner Meinung nach mehr Developer-driven als Enterprise- oder Retail-Adoption-driven. Und dann hast du natürlich noch die Crypto-Asset-Konferenz in Frankfurt, die aber auch sehr nischig halt unterwegs ist, nur hinsichtlich Digital Assets und Banking. Und dann wird es schon dünn in der 3-Krypto-Bereich. Klar hast du ein paar kleinere dezentrale Events oder so Community Meetups, aber so richtig groß hast du eigentlich nichts mehr.
Die TUM gibt's noch in München, ne? Die TUM Blockchain Conference, genau. War ich tatsächlich selber noch nie. Vielleicht schaffe ich es dieses Jahr hinzugehen. Aber dann ist tatsächlich also so ein wirklich großes einzelnes Light Event, wie es damals tatsächlich mit der Blockchains ja eine ganze Zeit lang mal war. Das ist einfach nicht mehr der Fall. So, also von daher finde ich es total wichtig und gut, dass es da wieder was gibt und cool, dass ihr das macht. Aber wie war so der erste Schritt, dass ihr gesagt habt, okay, wir machen das jetzt, weil du sagtest, es ist ein hartes Business, Konferenzgeschäft insgesamt. Ich höre auch sehr viel den OMR-Podcast mit dem Philipp Westermeier, der da auch immer natürlich erzählt, klar, die haben jetzt schon eine ganz andere Größenordnung und inzwischen sieht das bei denen auch anders aus, aber der Weg dahin, ja, der war ja auch sehr, sehr hart und steinig, da war Corona dazwischen noch, also da weiß ich natürlich schon, dass es sehr viele Hürden dabei gibt. Aber wie habt ihr das gemeistert? Was war da euer vielleicht auch unfair advantage? Wie kommt ihr überhaupt an die ganzen Speaker? Weil ich meine, wenn ich mal so parallel drauf schaue, ja, wen ihr alles so mit dabei habt. Ihr habt Leute von MetaMask mit dabei. Ihr habt Leute von Facebook, also Meta, dabei. Ihr habt Community Lead von Pepe mit dabei. Adobe ist mit dabei, Google war letztes Jahr mit dabei. Also ihr habt wirklich sehr, sehr große, namhafte Brands und auch Speaker schon mit an Bord. Und das war auch letztes Jahr schon sehr, sehr stark. Wie kommt ihr überhaupt dahin?
Am Ende des Tages steckst du dir ein Ziel und dann ziehst du einfach durch, ne?
Ja, so einfach. So einfach, sehr gut.
So will mal einen High-Level-Überblick zu geben. Nee, Spaß beiseite. Am Ende des Tages ist es natürlich unglaublich viel Netzwerk. Ja. Wir klappen natürlich auch global alle Events irgendwie ab, stammen uns die Kontakte, Follow-ups, gehen in Gespräche rein, etc., etc., aber gerade ist natürlich auch viel Cold Outreach. Also jeder, der irgendwie bei einer Firma im Blockchain-Space arbeitet, ist ziemlich sicher, dass er schon mal irgendwie eine E-Mail von mir gekriegt hat. Also das war vielleicht auch doppelt oder dreifach, aber
Das
ist the game.
Ja. Und jetzt die erste Konferenz, also wie hattet ihr da Leute, die euch dabei supportet haben? Wie groß ist euer Team? Wie kann man sich das vorstellen? Dass man einfach mal so eine Idee davon bekommt, wie umfangreich so ein Event ist von der Organisation.
Das Team ist tatsächlich kleiner, als viele vermuten. Also ich kenne vergleichbare Konferenzen in der Größenordnung, die ein deutlich größeres Team haben. Mhm. Ich selber komme aber ja aus dem Projekt Prozessmanagement. Also ich habe ganz viel in meinem Leben Organisation, Lean Management, kontinuierliche Verbesserungsprozesse gemacht. Mhm. Von daher ist unser Team sehr lean aufgebaut. Wir haben im Prinzip, ich sag mal, eine Handvoll Fulltime-Employees und dann aber arbeiten wir ganz viel mit Freelancern, beziehungsweise beim Event selber auch viel mit Volunteers, also Studenten, die sich einbringen wollen für ein paar Stunden, dann dafür aber quasi Tickets für das Event bekommen, also solche Geschichten. Also unser Netzwerk zu den Unis in der Umgebung tatsächlich sehr gut aufgestellt.
Okay. Und ihr seid jetzt im Stadion von Dortmund. Wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, Mensch, wir gehen in so ein Fußballstadion?
Ich sag mal so, wir haben eine Working Relationship mit Borussia Dortmund, immer mal wieder, weil wir machen in unserer Management-Consulting-Firma auch viel Go-to-Market und Marketing-Strategien und da unter anderem auch Sports-Marketing und hatten da schon das ein oder andere Blockchain-Projekt bei Borussia Dortmund letzten Endes platziert. Und machen da dann auch viele Community-Events mit den Projekten oder helfen da quasi die verschiedenen Sachen beziehungsweise Deliverables der Pakete mit Dortmund abzustimmen und umzusetzen.
Und dadurch ist dann quasi die Möglichkeit da gewesen, das dort im Stadion zu machen.
Ja, genau. Also Wir haben immer mal wieder Kontakt mit Borussia Dortmund und haben da gute Beziehungen.
Ja, okay. So, das ganze Thema Sportsponsoring ist ja was, so also die Kollegen von Bitpanda, die hauen ja da einen nach dem anderen gerade raus. FC Bayern, ich glaube ATP-Turniere, Rugby, also ich habe da irgendwie schon gefühlt in fast jeder Sportart, ich will nicht übertreiben, aber fast in jeder Sportart das gesehen. Ist das noch so ein großes Thema, dass Fußballvereine mit Kryptounternehmen oder auch generell Sportler mit Kryptounternehmen da gerne und gut zusammenarbeiten? Wie ist da so deine Sicht auf die Dinge?
Ich sag mal, es kommt immer auf den Markt drauf an, ne? Also im Bullmarkt gerne. Also da macht es ausreichend. Ja. Da meinst du die Sachen natürlich anders aus, wobei man sagen muss, dass die Börsen ja unabhängig davon sind.
Ja.
Klar haben die auch Spikes in guten Umfeldbedingungen, aber tendenziell verdienen ja Börsen immer. Also auch Leute traden ja immer mit Gewinn oder Verlust, aber am Ende des Tages gewinnt die Bank. So.
Ja.
Und für Börsen macht natürlich, oder Krypto-Exchanges in speziell, macht es natürlich auch Sinn, weil Retail ja 100% ihre Target-Group ist. Sprich, mit Sports-Marketing kommst du natürlich unglaublich tief in deine Zielgruppe rein, je nach Sportart, dann natürlich auch unterschiedliche Altersgruppen, Altersspezifizierungen, etc., etc. Aber für Börsen macht es natürlich hinsichtlich Brand-Awareness oder auch Aktionen zu fahren, um wirklich Kunden zu onboarden. Schon viel sind.
Ja. Wie viele Teilnehmer hattet ihr letztes Jahr auf der Konferenz? Nur um da
letztes Jahr kam es 2.500.
Okay, was plant ihr dieses Jahr?
Ja, wir hatten dieses Jahr also nochmal ein ganz anderes Setting, weil zum einen ist die Wirtschaftsministerin von Nordrhein-Westfalen, das offizielle Schirmherrin von dem Event.
Okay.
Und die digitale Woche Dortmund hat extra ihren Schedule umverlegt, um mit unserem zu matchen, und die Conference ist quasi das Flagship-Event der digitalen Woche.
Okay.
Digitale Woche Dortmund, jeder, der es nicht kennt, ist im Prinzip auch ein dezentrales Event, was einmal jährlich stattfindet und zieht so 10 bis 15.000 Leute aus den ganzen IT-Feldern an. Also AI, Software as a Service Solutions, IT-Dienstleistungen, IT-Software etc. etc. Und da hast du im Prinzip die ganze Woche verschiedene Events in Dortmund, also bei großen IT-Anbietern, aber auch dezentral halt in Restaurants etc. Und da kommt natürlich viel inbound rein, ne? Also von der digitalen Woche, von Leuten, die sowieso in der Stadt sind, wollen dann auch Teilnehmer der Conference werden. Deshalb ist so unsere Targetgröße dieses Jahr irgendwas um die 5.000 Besucher.
Okay, ja, cool. Drücke ich euch die Daumen, dass das klappt. Und für diejenigen, die noch nie auf der Conference waren oder noch kein Ticket für die Conference haben, wir haben den Rabattcode in den Shownotes für euch. Ich kann den aber gerne auch nochmal durchsagen. Es ist CryptoNerds20. Damit spart ihr euch auf, Sascha, korrigier mich, aber alle Ticketkategorien 20%, ist das korrekt?
Yes.
Okay, perfekt. Also, ja, da probieren wir auch immer was für die Community zu machen. Wir selbst haben da tatsächlich nichts davon, um das auch mal transparent zu sagen, sondern ihr spart euch 20%. Wir freuen uns, wenn ihr da seid. Und wir planen tatsächlich auch noch ein Community-Event einen Tag vor der Conference. Da sind wir aktuell noch in den Planungen. Aber wenn ihr dort mit dabei sein wollt, schreibt mich gerne schon mal an und dann kann ich euch mit auf eine Warteliste packen, gerne auf LinkedIn oder unter erik@cryptonerds.com. Da planen wir jetzt schon ein etwas größeres Event, vielleicht auch mit ein, zwei Partnern zusammen, um ja einfach rund um die Conference was zu machen. Und seid gespannt, auf der Conference werden wir auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas omnipräsenter, vielleicht auch etwas versteckter mit dabei sein. Also, wie siehst du denn aber so das generelle Konferenzthema weltweit? Also klar, Deutschland haben wir gesagt, ist so ein bisschen überschaubar. Die Berlin Blockchain Week war jetzt erst vor einiger Zeit und aus meiner Sicht ist es keine Berlin Blockchain Week mehr, sondern es ist eher ein Berlin Blockchain Month inzwischen geworden. Also sehr, sehr auseinandergezerrt und war aber trotzdem inhaltlich, fachlich sehr gut. Ist immer die Frage, wo steigt man ein? Ich finde, die sind schon sehr, sehr tief in den Themen drinne und du musst schon eine Grundvorahnung haben. Bei euch ist es so, dass ihr auch teilweise nochmal die abholt, die natürlich da neu in dem Bereich sind, was ich auch immer, und das ist auch was, was wir mit Crypto-Nerds zu machen, gut finde. Aber wie siehst du es generell international? Was sind da so die großen Konferenzen, die du vielleicht auch besucht hast, die du gut fandest? Und was waren so, sagen wir mal, große Highlights dieses Jahr? Ich weiß, du warst vor kurzem in Cannes zur ECCC. Wie war es da? Fangen wir da vielleicht mal an.
Heiß war's. Also fast unerträglich. Ne? Also vielleicht haben die ja auch gerade, was ich für Probleme, unglaubliche Wärmeperiode, wärmster Juni oder Juli aller Zeiten. Ne? Mhm. Und die Luftfeuchte war wirklich schlimm. Aber das hat es mit der München-Event selber erstmal wenig zu tun. Die ECCC ist natürlich sehr Ethereum-Developer-driven. Und so natürlich auch die Community da. Klar hast du viele große Firmen dabei oder Aussteller dabei, die aus dem Ethereum-Ecosystem, Layer 2s oder Infrastruktur-Provider sind, da sind. Aber deren Fokus da ist natürlich mehr auf Projekt- und Developer-Onboarding, die jetzt irgendwie auf Enterprises. Weil Enterprises oder, sag mal, Old Economy-Unternehmen findest du da eher weniger.
Ja.
Fokus-Event macht in dem Sinn natürlich auch vollkommen Sinn. Und was hast du international noch so? Du hast natürlich die Token in Dubai und in Singapur, wobei die in Dubai natürlich auch sehr trading-driven war dieses Jahr. Du warst ja auch da. Du hast ja gesehen, also, du hast ja ganz viele Markt-Mega-Börsen da. Mhm. Aber da fehlt halt auch irgendwie so die Real-World-Adaption oder halt, wie bringst du Enterprises, wie bringst du Retail letzten Endes on-chain, was sind die Use-Cases? Das hat mir da ein bisschen gefehlt.
Ja, es war 2/3 waren Exchanges, also sehr viele asiatische Exchanges, die man teilweise vorher noch gar nicht so auf dem Schirm hatte, was aber total Sinn macht in dieser Region. Also wenn man dort in EMEA, also in Middle East so unterwegs ist, dann drücken die natürlich quasi von Asien auch in diese Region und von dort aus weiter Richtung Europa. Da waren einige dabei, wo ich gedacht habe, okay, noch nie vorher gesehen, aber spannend zu sehen, dass es die auch gibt. Viele Gespräche dort geführt, aber ich würde sagen, fast 2/3 waren irgendwie nur Exchanges. Ja, also das war schon sehr schwer.
Ich würde ja auch immer sagen, es ist irgendwie schlecht, so viele Exchanges zu haben, weil am Ende des Tages belebt es natürlich auch das Marktumfeld. Ja. Und jede Exchange ist natürlich dann wiederum bemüht, dem User oder den Endverbraucher den größtmöglichen Nutzen zu bieten, um sich eben gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Von daher ist das wohl okay. Ja. Aber brauchst du auf jeden Fall, weil am Ende des Tages braucht jeder, der irgendwie in Krypto oder Blockchain investieren will, am Ende des Tages eine verlässliche und vertrauenswürdige Exchange. Ja. Über die ihr quasi das Geld rein und raus bekommt. Von daher passt. Aber mir hat halt einfach so ein bisschen diese andere Seite gefehlt, mal unabhängig vom Trading und Krypto-Token etc. fehlt halt so dieses Use-Case-driven, weißt du, wie ich meine?
Ja.
Und dann hast du natürlich, was hast du noch? Du hast dann noch die Consensus in Hongkong. Letztes Jahr das erste Mal in Hongkong gewesen. Nee, stimmt gar nicht, im Februar war es. Dieses Jahr. Ja, war auch ganz gut. Die gehen auch ein bisschen in die Richtung Use Case Exploration, klar auch Exchanges, aber schauen auch, okay, was sind so, was passiert in der Realwirtschaft, so Go-Marketing.
Ja. Und wie kann ich mir das vorstellen, wenn ihr mit diesen Speakern sprecht? Also ich kenne das aus den Folgen vom OMR-Podcast, dass Philipp da viele Leute auch von Oversea irgendwie mit reinbringt, ja. Ist das, da muss er natürlich auch teilweise für zahlen und dann gibt's Vermittler für Speaker, also teilweise so ein bisschen wie im Fußballumfeld, ja, so Spielerberater und Vermittler, die dann da auch noch was mitschneiden. Ist das so wild im Crypto-Space oder wie läuft es im Crypto-Space mit Speakern? Was habt ihr da so für Erfahrungen gemacht? Wie läuft das so?
Unterschiedlich. Am Ende des Tages ist ja irgendwie, wenn du deinen Speaker platzierst, auch immer Werbung für dein Unternehmen.
Ja.
Ich meine, klar, wenn du jetzt, weiß ich was, große CEOs von großen Firmen oder sowas haben willst, wie, keine Ahnung, wir hatten doch Richard Branson angefragt letztes Jahr zum Beispiel. Mhm. Aber da bist du kostentechnisch tatsächlich fast bei 500.000. Und das
Engage oder weil er mit seinem Privatjet dort rüber fliegt?
Also mit der und dann am Ende des Tages, ja klar, seine Zeit ist valuable und wenn der quasi bei einem Event ist, was kann er denn das machen?
Ja.
Kassiert aber würde er auch nicht selber einkassieren, sondern würde quasi in eine Stiftung gehen, gemeinnützige Organisation, etc.
Okay.
Als Gegenstand für Dienst.
Total, ja, fair. Muss ein paar Tickets vorher für verkaufen, ja, damit du das wieder ran.
Ja. Aber am Ende des Tages ist es oft ein Geben und Nehmen.
Ja.
Zwischen nicht offensichtlicher Verkaufsveranstaltung der Speaker und Mehrwert geben. Aber klar, jeder will natürlich irgendwo seine Firma platzieren, was auch okay ist.
Ja.
Aber uns ist es wichtig, wenn wir unsere Agenda oder auch die Speaker zusammenstellen, dass die auch einen Mehrwert bringen.
Ja.
Und der Besucher aus dem Panel beziehungsweise auch aus der Keynote was mitbringt, etwas mitnehmen kann. Das ist nicht eine einzige Verkaufsveranstaltung.
Ja, ich finde immer die besten Vorträge sind so die aus der Praxis erzählen, ja, die Cases mitbringen, die vielleicht Tipps und Tricks zeigen, und wenn sie sagen, hey, und damit kannst du dies oder jenes besser machen und zufällig ist das auf der Lösung, ja, auch fair enough, es ist total in Ordnung, ja, wenn ich dann sehe, okay, guck mal, damit kann ich 10-mal schneller meine Podcast-Folgen schneiden und das für mich das Learning am Ende ist, dann okay, bin ich gerne auch bereit dazu, vielleicht das Tool dann am Ende auch zu kaufen, aber im Vordergrund sollte aus meiner Sicht auch immer der Mehrwert stehen und nicht, man zeigt nur seine Lösung, wie sie funktioniert, sondern ich finde immer dieses wirklich reingehen, was ist das Problem, wie lösen wir das, wie haben wir es gelöst, etc. Also, dass du immer wirklich auch den Mehrwert mitgibst, das ist für mich auch, ich meine, wenn du so aufbaust, ist ja das eigentlich passiver Verkauf für deine Lösung oder für deine Themen, deine Beratung, was auch immer. Von daher probiere ich es immer, wenn ich sowas habe, das in die Richtung so zu basteln. Und wenn dann Leute sagen so, wow, voll cool, dann kommen die eh auf dich zu und dann bist du schon mit den Leuten im Gespräch, mit denen du sprechen möchtest. Also, ja, aber ich kann verstehen, ich weiß, was du meinst. Manchmal sind Talks auch einfach ein bisschen zu salesy und ein bisschen zu viel Marke und ein bisschen, ne, aber das muss man balancen und das ist eine ganz große Herausforderung, die aber, glaube ich, finde, zumindest letztes Jahr ganz gut funktioniert hat. Ja.
Ja, also ich bin auch zuversichtlich, dass wir das dieses Jahr wieder ganz gut hinbekommen, weil das Speaker-Lineup beziehungsweise die Speaker, die kommen, wirklich sehr gut sind.
Ja, was sind so deine Highlights an Speakern dieses Jahr?
Ach du, ich will da keiner auf den Kopf dreht, vor den Kopf stoßen und sagen, der Speaker ist besser wie der andere.
Ja, aber was sind so deine Highlights, wo du sagst, du hast dich besonders gefreut, weil hard to get oder war nicht so einfach?
Ich werde ja ganz unparteiisch eine politische Antwort geben und werde sagen, dass ich mich am Ende des Tages, dass jeder Speaker, der kommt, ein Spezialist in seinem Feld ist. Wo wir natürlich über diese Spezialisierung beziehungsweise über dieses geballte Fachwissen unglaublich gute Panels und Keynotes in Wirkung.
Ja, aber wo würdest du sagen, was war richtig schwer? Wo du gesagt hast, komm, da habe ich richtig lange dran gearbeitet, den oder diejenige zu uns zu bekommen. Wird es ja jemanden geben. Komm schon. Sascha, komm schon. Die Leute wollen was hören.
Also wir haben natürlich gerade im deutschsprachigen Umfeld einen Speaker, der ist hier unglaublich schwer zu bekommen und ich freue mich jedes Jahr, wenn er wieder dabei ist. Erik Heinemann, weiß man.
Oh Sascha. Ey, das, ja. Alles gut. Ey, das war mir, ich, als du es so aufgebaut hast, war mir schon klar, was kommt. Ja, also Leute, sorry for that. Sascha, ich war so easy to get, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Nein, Spaß. Nee, also okay, gut. Ich merke schon, Sascha, du willst da unparteiisch bleiben, kann ich verstehen. Aber wie eben schon gesagt, sind echt coole Speaker schon im Lineup und ich glaube, da kommen noch ein paar Leute dazu. Also Leute von IBM, Decentraland, Solana Foundation. Also da kommt einiges. Ich freue mich, wieder da zu sein. Und wo siehst du denn gerade so die aktuellen Trends? Also was sind so die Themen, auf die ihr einen speziellen Fokus legt? Vielleicht in gewissen Tracks oder Panels? Was ist so das, wo ihr sagt, okay, das ist dieses Jahr, sollten wir da mal auf das Thema genauer schauen?
Ich sag mal so, im Blockchain-Bereich ist es natürlich Tokenisierung. Ist nach wie vor ein Riesenthema und das wird auch die nächsten Jahre begleiten, weil du halt einfach darüber, ich sag mal, Einzelassets investierbar machst für Retail, was da nun nicht so wirklich vorhanden war. Ich glaube, also das wird auf jeden Fall nach wie vor ein spannendes Thema sein. Mhm. Und was ich auch gerade stark im Kommen sehe, ist quasi das ganze Decentralized Physical Infrastructure. Ja, das ganze Thema ist im Kommen. Oder auch Solutions für Digital Identity, Datenfreigabe, Datenschutz etc. etc. Und da bietet Blockchain auch viele gute Lösungen. Mhm. Und dann im AI-Bereich ist es natürlich klar, so alles, was die Workforce irgendwie runterbringt, das mag sich jetzt hart anhören, aber am Ende des Tages ist es das, was kommen wird. Also wir sind im Prinzip so im größten Shift überhaupt. Also was quasi damals hier irgendwie der Umstieg war mit der Industrialisierung, wo Blue-Collar-Worker ersetzt worden ist, kommt jetzt für die White-Collar-Worker. Es ist schlicht und ergreifend auch. Klar werden sich viele neue Jobs irgendwo anders ergeben. Aber am Ende des Tages sind natürlich unglaublich viel wegrationalisiert. Ja. Und da hast du natürlich, was hast du ja, AI-Agents, Anwendung von LLMs auf Enterprise-Ebene, Sicherheiten etc. etc. Mhm. Das wird uns die nächsten Jahre begleiten und es wird die generell das Wirtschaftsumfeld verändern wie nichts davor.
Ja, und okay, an so das ganze Thema Decentralized Physical Infrastructure, was siehst du da drunter? Also da kann ich mir jetzt nicht ganz so viel vorstellen darunter. Ist da mal ein Thema dafür?
Ja, zum Beispiel gutes Projekt dazu, World Mobile zum Beispiel. Mhm. Falls du nicht schon mal gehört hast, da war der CEO, war letztes Jahr Speaker bei uns. Mhm. Da geht es ja im Prinzip darum, dass du zum Beispiel Mobilfunknetze oder Stromnetze dezentral aufteilst, so dass jeder irgendwie einen Share davon hat, auch ein Revenue generieren kann, und natürlich du da davon was hast, so dass es quasi nicht eine zentrale Identität dahinter steckt, sondern dass du quasi auch irgendwie in die Infrastruktur beziehungsweise in das Netzwerk mit zusteuerst oder deinen Rechenspace zur Verfügung stellst etc. etc. Da natürlich auch einen Cut davon von den Earnings bekommst.
Okay. Also
diese Geschichten machen natürlich vor allen Dingen, oder ich sehe viele Projekte gerade in Entwicklungsländern, aber halt hier einfach gerade Mobiltelefon etc. nicht überall gegeben ist. Ja. Und du natürlich über solche Initiativen selbst partizipieren kannst am Netzwerk selbst. So.
Okay, verstehe. Ja, ich glaube, da muss ich mir mal ein, zwei Talks zu anhören, weil in dem Thema bin ich gar nicht so tief drinne. Obwohl, wenn ich mal so überlege, kennst du die Kollegen von Impossible Cloud?
Ja.
Die machen so auch dezentrale Cloud-Infrastruktur und das ist, glaube ich, das geht so in die Richtung. Ja, tatsächlich. Ja, okay. Ja, müsste ich wahrscheinlich mal den CEO in einem Podcast einladen, dass wir mal darüber sprechen, was deren Ansatz ist. Ja. Ja, cool. Und was siehst du so für anderweitige Markttrends jetzt übergeordnet zu dem, was ihr jetzt auf der Conference macht? Was siehst du noch für Themen, die gerade so aktuell gehypt werden? Was siehst du so für Highlights da gerade?
Ja, wie ich es vorher gerade schon erwähnt, neben denen, über die wir gerade schon gesprochen haben.
Irgendwelche Projekte, wo du sagst, Mensch, die spannend, wie die sich entwickelt haben in den letzten Jahren, jetzt ohne, dass wir jetzt irgendwelche konkreten Projekte hier chillen wollen, aber
Naja, jetzt konkrete Projekte benennen oder konkrete Projekte zu benennen.
Ja, du weißt, was ich meine. Also einfach, dass man sagt, okay, komm, es sind so zwei, drei Highlights, die sehe ich da, aber ohne, dass es jetzt, wir wollen ja hier kein sagen, investiert da rein, aber was du spannend findest, einfach eine Entwicklung in Projekten.
Gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche. Ich denke, auf Blockchain-Ebene ist es wichtig, sich anzugucken, welche Chains schaffen es tatsächlich, reale Unternehmen zu onboarden. Also wer sitzt da in der Payment-Infrastruktur im Hintergrund? Wer hat Kooperationen mit Unternehmen? Wer entwickelt tatsächliche Use Cases? Weil ich glaube, dass wir da irgendwann den Shift sehen zwischen den Hype, also quasi dieses wahllose Investments und Get-Rich-Quick-Schemes, die wir ja aktuell noch haben oder im letzten Bull 21/22 hast gesehen, wo im Prinzip die Chain nur existiert, weil halt jeder irgendwie guckt, irgendwie in Meme-Coins zu investieren, um schnell reich zu werden. Ich glaube, dass sich das aber irgendwann drehen wird. Klar, wirst du immer Glücksjäger haben, aber am Ende des Tages mit der Regulierung, mit der regulatorischen Klarheit jetzt in Europa, aufsteigende Regulierung in Asien etc., glaube ich, wird sich das irgendwann drehen und meiner Meinung nach werden die Chains überleben, die es schaffen, langfristig zu denken und am Ende des Tages auch reale Use Cases haben. Da gibt es ein paar Exemplare, wo ich ganz spannend finde, wobei ich jetzt sagen will, dass dieses Trading und Gambling schlecht ist bis zu einem gewissen Maß, es gibt viele Risiken und auch Suchtgefahr. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich schon gute Projekte, die als Meme-Coins gestartet haben, aber natürlich auch unglaublich viel Community-Driven und Education machen und auch viel zurückgeben. Was fällt mir ein, zum Beispiel Bonk, riesen Fan von Bonk, falls euch sagt ihr sicherlich was, ist ja Sponsor bei Borussia Dortmund, aber die gehen natürlich auch unglaublich viel zurück und ich glaube auch, dass das Solana-Ökosystem nicht da wäre, wo es jetzt ist, ohne Bonk zum Beispiel. Ne? Ja. Host jetzt auch gerade in Deutschland einen großen Studenten-Startup-Award, wo quasi Studenten-Teams gebildet haben, um quasi Blockchain-Solutions zu bauen und geben dann letzten Endes auch Preisgelder in Höhe von 65.000 aus. Mhm. Die Gewinner davon werden im Übrigen auch auf unserem Event dort gekürt. Und solche Initiativen sind natürlich geil, weil du damit genau da ansetzt bei den Leuten, die interessiert sind und noch am Anfang irgendwie ihrer Karriere stehen und zu gucken, okay, wie können wir die oder wo kannst du die finanziell unterstützen, wo kannst du Mentorships geben, etc., was wie viel Space overall unglaublich wichtig ist.
Total. Gutes Beispiel dafür hatte ich jetzt letztens erst im Podcast, das war der Philipp Zentner von LiFi, die sehr viel Infrastruktur machen und da ist es einfach so, er hat gesagt, ey, die erste Zeit haben wir mit, weiß ich nicht, die waren auf ganz vielen Hackathons unterwegs, haben Grants bekommen von den, also quasi Preisgelder und Förderungen bekommen von den großen Blockchains und er meinte, haben die irgendwie 300.000 US-Dollar eingespielt darüber und ohne das wäre es gar nicht möglich gewesen. Also das, wie du es eben gerade schon sagst, da gibt's Leute, die sind technisch oder fachlich fit, finden sich auf so einem Hackathon zusammen und bauen dann an einem Problem des Ökosystems und daraus wird dann eine Company, die es jetzt schon mehrere Jahre gibt. Also das ist schon echt wichtig, dass das gefördert wird, damit gerade diejenigen, die vielleicht nicht die finanziellen Mittel haben, um sich auf so ein Thema voll zu fokussieren, das dann durch sowas bekommen. Also von daher ziemlich spannend.
Das ist natürlich eine geile Geschichte und das ist auch ein bisschen einzigartig für die Blockchain-Industrie. Das hast du ja normal, aber es ist sonst nirgendwo. Ja. Klar hast du Förderprogramme, aber die sind oft in kleinerem Umfeld und dann das Nächste ist, du musst dann irgendwie VC und einen Investor reinholen, der dann bei Equity wird. Genau. Und im Blockchain-Bereich gibt es aber natürlich viele Blockchain-Firmen oder Unternehmen, die interessiert daran sind, dass du ihre Technologie oder auf ihrer Chain entwickelst. Ja. Und da gibt es schon das ein oder andere interessante Grant-Programm, was man damit nutzen kann. Mhm. Und es ist ja im Prinzip ein super Kickstart für jedes Startup mit einer guten Idee.
Ja, genau, richtig. Also falls ihr das noch nicht kanntet, es gibt von verschiedenen Blockchains, gibt es Grant-Programme, also so eine Art Förderprogramme für gute Ideen, gute Lösungen. Also wenn ihr da gerade irgendwas am Bauen seid, schaut euch um, wo würdest du sagen, wo gibt's so die besten Grants? Also es ist auch immer so ein bisschen ökosystemabhängig, ne? Weil eigentlich Solana macht da was, Ethereum macht da was, also eigentlich jede Chain hat so ihr eigenes Grant-Programm, richtig?
Ja, yes, natürlich auch sehr Use-Case-driven, was halt für diese Chain im Speziellen Sinn macht, weil es gibt ja doch ein paar Unterschiede hinsichtlich Transaktionsgeschwindigkeit, hinsichtlich was ist der Target der Chain selber.
Ja.
Im Zweifelsfall zum Umschauen einfach mir eine E-Mail schreiben, weil wir den Großteil der Grant-Programme Bescheid wissen und sowas auch vermitteln oder den Kontakt herstellen können.
Ja, können wir auch in die Shownotes gerne deine Kontaktdaten, was wir eh immer machen, nochmal mit verknüpfen. Also, dass ihr, falls ihr dort eine Idee habt, euch sehr, sehr gerne an Sascha wenden könnt. Ansonsten natürlich auch gerne über LinkedIn, da ist Sascha auch ganz gut erreichbar. Das passt auf jeden Fall. Du hast gesagt, Chains, die Unternehmen auf ihre Chain bringen mit Use Cases, werden da das Rennen machen. Ich meine, ich kann mich noch dran erinnern, als wir warst du in Köln auf der Demexco, und da gab es so ein Side-Teil von den Kollegen vom W3 Hub. Wir haben dort quasi so ein Web3 Teil gemacht dieser Konferenz, und da war Polygon auch sehr stark mit den ganzen Cases mit Lufthansa, Starbucks und sowas. Ich finde, da ist es ein bisschen ruhig geworden drum. Da ist echt am Anfang sehr viel gewesen Richtung Loyalty-Programme auf Polygon und so. Und ich finde, davon hört man gar nichts mehr. Also würdest du sagen, dass gerade so ein Polygon da extrem gut gearbeitet hat und jetzt die großen Cases hat, oder läuft das jetzt alles und man kriegt es gar nicht mehr so mit, weil es gar nicht PR-seitig so nach vorne gepusht wird? Wie schätzt du das zum Beispiel ein?
Ich versuche jetzt, also ohne jetzt irgendeine Chain hier auf den Fuß zu treten, eine allgemeine neutrale Antwort zu geben. Aber ich glaube, dass der Markt sich hier konsolidiert. Klar, es hatten jetzt 21, 22, 20 noch im letzten Run oder im letzten Hype sehr viele solche Announcements wie Starbucks, hier Partnerschaft mit dem und den.
Ja.
Aber es ging hier immer oder in den meisten Fällen wirklich gar nicht so um den Use Case, sondern es war eher: Ich brauche eine Firma und ich brauche ein Announcement.
Ja.
So. Viele Chains waren quasi mit diesem Gedanken getrieben: Ich brauche irgendeine Firma, ich brauche ein Announcement, um eben mit der Community rauszugehen und sagen, da geht was.
Ja.
Also die Use Cases an sich gingen niemals irgendwie in die Tiefe und meiner Meinung nach viele vollkommen falsch aufgesetzt.
Ja, ja.
Natürlich auch das Ganze geschuldet, dass die Industrie zu der Zeit sehr jung war noch, also immer noch jung ist. Klar, du bist immer noch early, aber noch jünger war als jetzt. Und natürlich auch die Verantwortlichen in den Marketingabteilungen oder im Business Development gar nicht die Erfahrung hatten, die sie eigentlich hätten haben sollen.
Ja.
Von daher ist natürlich 90% dieser Announcements damals oder der Use Case natürlich absolut die Rohrkrepierer,
ja,
weil die kurzfristig gedacht waren, ohne langfristige strategische Zielsetzung.
Ja. So. Und waren oft auch PR-Stunts, ne? So ein Stück weit, die das nehmen, um sich da innovativ darzustellen, wieder durch die Presse zu gehen. Ich meine, das hat auch seine Berechtigung als taktisches Mittel, aber wie langfristig ist das Ganze, wie du es gerade schon ansprichst, ja? Also es ist,
der Markt wird sich konsolidieren irgendwann.
Ja. Ja.
Weil klar, viele Chains oder viele Projekte haben natürlich viel Funding eingesammelt, gerade im letzten Run. Die Frage ist, wie gehen die mit ihrer Treasury um? Was sieht ihr aktuelles Revenue-Modell aus? Weil irgendwann bist halt entweder Cashflow positiv oder nicht.
Genau, ja. Ja, es ist tatsächlich komplex, das Thema. Aber ja, also wie gesagt, also für mich war so dieses Polygon-Beispiel, da wurden echt viele Sachen gelauncht. Ich habe davon nie wieder was gehört. Kann sein, ich bin jetzt auch nicht tief in Polygon involviert, aber ich habe davon nie wieder irgendwas mitbekommen, wie diese Programme. Ich glaube, Starbucks hat sogar auch eingestellt. Das hatte ich mitbekommen.
In der Firma selber keinen, der es wirklich treibt, beziehungsweise der Revenue ist nicht da, wo er sein sollte, beziehungsweise ist nicht durchdacht gewesen.
Ja.
Und klar, als Unternehmen sagst du dann, okay, bringt mir finanziell keinen Mehrwert, technologisch kann ich es billiger umsetzen.
Ja.
Wir stampfen es ein.
Ja, genau, richtig. Also das ist ja nach einer Zeit, manchmal hat das was tatsächlich mit dem Business Case selbst zu tun, manchmal hat es damit zu tun, dass Personal intern wechselt oder die Strategie und Politik im Haus geändert wird, ja, und dann werden halt solche Programme wieder eingestampft, ja.
Ja.
Also von daher finde ich es umso wichtiger und umso spannender, dass gerade dann diese Entscheider aus den Web2-Firmen so ein Potpourri an Möglichkeiten haben, sich auf der Conference dann einfach schlau zu machen und zu gucken, was gibt's da, und da einfach diese Connection stattfindet. Also ich find's spannend, den Ansatz, sehr mutig, muss ich sagen, weil ich weiß noch, als wir das erste Mal gesprochen haben, da war es schon noch so, der Tino, okay, brauchst jetzt diese Konferenz da, warum jetzt irgendwie so ein bisschen mit der Old Economy sprechen, ja, und das irgendwie zusammenbringen, ja, okay, versteht man, aber macht das so wirklich Sinn? Und ich meine, gut, jetzt habt ihr euren Proof of Work sozusagen gebracht, ja, dass es funktioniert, und umso mehr drücke ich die Daumen, dass das dieses Jahr genauso wird und noch besser, und freue mich darauf, was ihr da auf die Beine gestellt habt.
Ja. Weißt du, am Ende des Tages kommt es ja trotzdem irgendwie auch auf die technische Umsetzung als solches an.
Ja.
Und ich glaube, dass gerade in den letzten Jahren das Wording irgendwie auch falsch war im ganzen Blockchain-Crypto-Space. Klar, dadurch, dass natürlich viele der Projekte, wie wir gerade eben gesagt haben, irgendwie gescheitert sind, sind natürlich auch teilweise so die Namen Blockchain oder NFT ein bisschen verbrannt in der Realwelt.
Ja.
Ich glaube, dass du da ein bisschen umdenken musst, dass du das drehen musst, dass du quasi die ganze Industrie ein bisschen Use-Case-driven aufstellst und nicht die Technologie in den Vordergrund stellst.
Genau,
also
genau.
Damals, wo das Web aufgekommen ist, haben ja auch keiner gesagt, ey, du musst jetzt zu uns machen, weil wir machen auf HTML. Ja, interessiert ja keine alte Sau am Ende des Tages.
Genau.
Am Ende des Tages brauchst du eine Solution für ein Problem, und wenn du das hast, was die underlying Technology ist, das spielt erstmal keine Rolle.
Ja, richtig. Interessiert den Nutzer nicht, interessiert die Firma vielleicht nur teilweise, ja. Es muss halt funktionieren und muss von der Wirtschaftlichkeit her und Skalierbarkeit passen. So, das sind eigentlich immer so die Themen. Und ja, also kann ich nur zustimmen, dass das eigentlich zu stark in den Vordergrund gestellt wurde. Das war aber auch aus der Community, glaube ich, heraus, dass man das auch so ein Stück weit wollte, um jetzt zu zeigen, wir sind da, Blockchain, NFT, es funktioniert, ja, und den Leuten ist es eigentlich egal, die es am Ende nutzen. So,
ja.
ganz einfach runtergebrochen. Ja.
Also wieder beim Thema Business Development und Marketing am Anfang.
Mhm. Ja, genau, richtig. Mit was gehe ich raus, was will ich kommunizieren und was brauchst du überhaupt? Ja,
ja.
Definitiv. Sascha, hast du sonst noch irgendwas, wir sind jetzt bei knapp über 40 Minuten tatsächlich, gibt es irgendwas, wo du jetzt noch sagen würdest, okay, willst du nochmal einen Fokus, Highlight drauflegen, was die Conference betrifft? Ansonsten würde ich so langsam den Fade-Out hier machen. Gibt es noch irgendwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitteilen und mitgeben willst auf dem Weg?
Du, ich bin gerade am Überlegen, aber ich denke, dass wir ziemlich jedes Thema gecovert haben. Also wie gesagt, das Event hat auf jeden Fall den Schwerpunkt oder Fokus auf ein High-Level einzusteigen, die Use-Cases darzustellen, die Technologie darzustellen, zu gucken, wo sind die Chancen, wo sind die Risiken, sowohl für Enterprises, aber auch für Retail, für dich privat zum Beispiel,
ja.
Was ist in Richtung Safe-Custody, was ist in Richtung Investments, wie sieht's aus mit Steuern etc. etc., um wirklich einen einfachen Einstieg zu haben, aber für alle, die vielleicht trotzdem fachlich schon ein bisschen tiefer drin sind, natürlich unglaublich viele Networking Opportunities, weil es eben nicht Web3-only-Bubble-Event ist, sondern auch 50% der Teilnehmer aus der Old Economy kommen und sich eben mit den Thematiken auseinandersetzen, was natürlich unglaublich viel Raum lässt für zukünftige Kooperationen, Kundenpartnerschaften etc.
Ja. Ja, sehr cool. Also für all diejenigen, die zugehört haben oder vielleicht auch neu dabei sind, wenn ihr Zeit und Lust habt, schaut es euch gerne an. Wie gesagt, mit unserem Rabattcode spart euch auch noch 20% auf die Tickets. Am 3. und 4.9. findet das Ganze, um das auch nochmal zu sagen, in Dortmund statt. Ja, also von daher freuen wir uns darauf, wenn wir uns dort wiedersehen. Wie gesagt, wir machen nochmal ein Community-Event, werden dort auch einiges drumherum planen. Ja, ich glaube, wir können es noch nicht ganz sagen, was es alles ist, Sascha. Ja, da sind wir in einigen Umsetzungen noch dran und sind in der Planung. Aber ja, wird kleine Interview-Ecke geben für Crypto-Nerds und noch so ein, zwei andere Highlights. Und da freuen wir uns schon total drauf. Und es ist ja auch gar nicht mehr so lange hin. Ja, sind nur noch eigentlich so knappe anderthalb Monate. Von daher, wenn es jetzt veröffentlicht wird, ist vielleicht nur noch ein knapper Monat. Also von daher, ja, sichert euch die letzten Tickets, kommt vorbei. Und Sascha, vielen Dank, dass du uns ein kurzes Update zur Conference gegeben hast. So ein bisschen internationalen und nationalen Überblick über Konferenzen. Und ja, freue mich, wenn, und das ist ja auch das Wichtige, das hat zum Beispiel der Philipp von Leifa letztens gesagt, als ich ihn gefragt habe, wo seht ihr euch denn in 5 Jahren, hat er gesagt, ja, dass wir noch da sind. Das ist mal so das Wichtige, ja. Und ich finde, da steckt ganz viel Wahrheit drin. Also insofern freue ich mich auch, wenn wir in den nächsten Jahren unsere Updates hier regelmäßig machen können zu eurer Conference und freuen uns, wenn ihr da noch da seid, weil ich glaube, fürs deutsche Ökosystem ist wichtig, wenn es solche Leitkonferenzen gibt und auch der Einstieg für andere Branchen ermöglicht wird. Ja. Also, seht ihr euch in wo seht ihr euch in 5 Jahren, Sascha?
Ich schließe mich daran, dass wir noch da sind.
Ja.
Es ist natürlich, ich sag mal, die Weltwirtschaft ist natürlich unglaublich schnelllebig gerade. Und du hast natürlich geopolitische oder politische Entwicklungen, die du nicht beeinflussen kannst. Und da hast du natürlich unglaublich technisch getriebene Entwicklungen jetzt eben gerade durch AI auch gerade. Mal sehen.
Ja.
Mal sehen, wo wir sind.
Ja. Ja, hoffentlich noch da und davon gehe ich aus, ihr macht da einen guten Job, von daher, ja, Lobeshymne jetzt vorbei. Leute, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich verlinke euch alle Sachen in den Shownotes. Wenn ihr Fragen habt an mich oder an Sascha, kommt gerne auf mich zu und ja, bis zum nächsten Mal bei unserem Crypto-Nerds Podcast und den Interviews mit unseren Experten. Alles Gute euch, danke fürs Zuhören, ciao, ciao.
Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, folge uns gerne und like den Podcast, damit wir noch mehr Menschen dabei helfen können, sicher und erfolgreich im Crypto-Space zu sein. Für mehr Infos besuche unsere Website www.cryptonerds.com. Crypto mit C.